Wir hören aus dem Propheten Daniel, Kapitel 9, die Verse 1 bis 19. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, mein Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, von den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat. Dass er großes Unheil über uns bringen wollte, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genau so, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du in uns durch deinen Geist rechtschaffende Früchte der Buße wirkst. zu unserer Veränderung und zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Amen. Der Prophet Daniel ist eine außergewöhnliche Person in unserer Bibel. Daniel war vermutlich von königlichem Geschlecht. Er wurde mit der Eroberung Jerusalems von den Babyloniern, von König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt. Daniel erhielt von Gott eine vollständige Prophetie über den Ablauf der gesamten Weltgeschichte. Sie zeigt uns in besonderer Weise Jesus, den Messias oder den Sohn des Menschen, wie er auch genannt wird, und sein ewiges Reich als Ziel der ganzen Weltgeschichte. Ein Teil der Voraussagen im Buch Daniel sind bereits durch die antike Geschichte erfüllt, wortwörtlich. Nach meinem Verständnis ist Daniels Prophetie der Schlüssel zum Verständnis der gesamten biblischen Prophetie. Darüber hinaus ist Daniel ein Glaubensvorbild für uns. Er ist eine Ermutigung für uns zur Glaubenstreue, auch angesichts einer heidnischen Machtentfaltung. Was mir bei Daniel auch auffällt: Daniel ist der einzige Mensch in der Bibel, von dem keine persönlichen Verfehlungen berichtet werden. Sicher, er war nicht fehlerlos, das wissen wir, aber umso bedeutungsvoller ist sein Bußgebet, das wir hier betrachten wollen in unserem Predigttext. Was jetzt diesem Bußgebet vorausgeht, waren Visionen, die Gott Daniel geschenkt hatte. Die letzte war die Vision vom Widder und dem Ziegenbock in Kapitel 8. Diese Vision wurde ihm gedeutet vom Erzengel Gabriel. Und darum geht es um Israel und das dritte Weltreich Griechenland. Gott sagte damals schon Israel seine Zukunft für die Zeit nach dem Exil im Detail voraus. Es würde eine schreckliche Zeit sein mit erschütternden Ereignissen. Aber Gott zeigt auch das Ende dieser Zeit und die schlussendliche Errettung Israels. Nur mal so viel zum Verständnis des Zusammenhangs, wo dieses Gebet gesprochen wird. Jetzt wollen wir mal reinschauen in Daniels Bußgebet und mit dem Ziel, dass wir etwas daraus lernen für unsere Gebete. Es geht darum, was bedeutet Buße und Umkehr? Ich habe das Ganze überschrieben mit die Freude der Buße. Der erste Punkt, Buße ist der erste Schritt zur Heilung und Wiederherstellung. Vers 2, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Daniel war nicht selber nur ein Prophet, er liebte auch das prophetische Wort seines Gottes. Er studierte daher eingehend die Propheten der Heiligen Schrift, hier Jeremia. Er suchte Erkenntnis und Verständnis über dem, was sein Gott da geredet hatte. Durch Jeremia hatte Gott vorausgesagt, dass Jerusalem genau 70 Jahre lang verwüstet sein sollte. Ja, Jeremia Kapitel 25 und 29 steht das. Dann sollte Jerusalem wiederhergestellt werden. Das war Gottes Wille, das war sein Plan für Israel. 70 Jahre Verwüstung Jerusalems, was heißt das? Dürfen wir denn rechnen in der Bibel? Ah, der Daniel hat genau das gemacht. Er wusste, wann Jerusalem zerstört worden war, und dann schaut er in den Kalender und stellte fest, die 70 Jahre sind in Kürze um. Was nun, Herr? Daniel nahm Gottes Wort vollkommen ernst. Er nahm Gott buchstäblich beim Wort. Er hat jetzt keine Spekulationen darüber angestellt, ach, was ist denn mit den 70 Jahren gemeint, ist das wörtlich zu nehmen oder irgend so eine Symbolik? Nein, er nahm das wörtlich. Und dann Vers 3, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten in Sacktuch und in der Asche. Seine Erkenntnis trieb Daniel zuerst ins Gebet. Er musste mit seinem Gott darüber reden. Und das ist schon eine wichtige Anwendung des prophetischen Wortes jetzt für uns. Das prophetische Wort der Bibel ist nicht etwa für unnüchterne Endzeitspekulanten gedacht oder für abgedrehte Sektierer. So lauten ja vielleicht manche Vorurteile. Sondern es ist für uns Jesus-Nachfolger, ja, die wir Gott kennen und ihn ernst nehmen. Prophetie heißt, Gott schreibt Geschichte im Voraus. Er weiht uns in seine Pläne mit dieser Welt ein. Was machen wir damit? Gott will nicht, dass wir Spekulationen über die Zukunft anstellen. Nein, die Prophetie soll uns zuerst ins Gebet treiben. Ja, das wäre die praktische Anwendung von Prophetie heute. Herr, lehre uns beten. Wie sah das damals konkret aus? Gott hatte ja durch Jeremia seine Pläne mit Israel im Voraus mitgeteilt. Er wollte Israel wieder aus dem Exil in Babylon zurückführen und seine verwüstete Hauptstadt Jerusalem wiederherstellen. Ursache des ganzen Unglücks war ja Israels Sünde, der Abfall von Gott, die Abgötterei. Und Daniel erkannte hier, nein, Gott macht nicht automatisch alles wieder in Ordnung. Sagt Schwamm drüber, ist ja nicht so schlimm, fangen wir halt wieder neu an. Nein, sondern Gott erwartete zuerst, dass Israel von Herzen zu ihm umkehrte. Bevor Gott seine Verheißung erfüllen würde, Jerusalem wiederherzustellen, musste eine entscheidende Bedingung erfüllt werden, nämlich dass Israel sich von ganzem Herzen seinem Gott wieder zuwendet. Mit anderen Worten, Buße tut. Israel musste sich erst, wenn wir es mal neutestamentlich betrachten, bekehren, bevor Gott seine Verheißung wahrmachen würde und Israel erretten würde. Und darum spricht Daniel jetzt dieses Bußgebet, stellvertretend für sein Volk, weil Gott genau auf diese Buße und Umkehr wartet. Es war Gottes Erziehungsziel mit seinem abtrünnigen und unbußfertigen Volk. Er wollte seine Verheißung wahrmachen. Er wollte Israel heilen und wiederherstellen in seinem Land. Nichts lieber als das. Also wir sehen, Buße ist erstens die Umkehr von unseren falschen Wegen. Sie ist zweitens eine Hinwendung zu Gott und drittens die Bereitschaft, ihm zu gehorchen. Buße ist absolut notwendig, bevor Gott auch in unserem Leben irgendetwas zum Bessern wenden kann. Das galt für Israel und für uns. Gott will uns vergeben. Er will uns erneuern, er will uns wiederherstellen. Das ist sein Heilswille. Er will uns in Jesus aus der Not unserer Sünden erretten. Aber er erwartet, dass wir zuerst von ganzem Herzen zu ihm umkehren. So gesehen ist Buße etwas ungeheuer Heilsames und Befreiendes. Und so lehrt uns die göttliche Prophetie, wie wir beten sollen. Nämlich in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und seinen Plänen. Nicht nach unseren Vorstellungen und Wunschträumen. Ja, ist vielleicht auch wichtig, wenn wir für die Welt beten. Ja, es ist sinnlos, dass wir hier für bessere Verhältnisse beten, für eine gerechtere Politik oder Frieden in der Welt. Ja, dass wir sagen, oh, lieber Gott, schenk doch Frieden in der Welt und dass sich alle lieb haben und die schlimmen Dinge nicht kommen. Bevor sich die Verhältnisse ändern können, ist zuerst eines nötig, nämlich Buße und Umkehr von unserer Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Denn nur ein Gebet, was auch Gottes Willen entspricht, hat die Verheißung der Erhörung. Das Erste sollte daher sein, dass wir ins Wort schauen und sagen, Herr, du hast gesagt, das steht in deinem Wort, das ist dein Wille. Und dann beten wir. Auch fürbittend auf Grundlage des geoffenbarten Willen Gottes. Daniels Bußgebet ist ein Vorbild für uns, wie eine wahre, erneuernde Buße aussieht, was Kennzeichen echter Buße und Umkehr sind. Das Zweite, Buße heißt Sünde vorbehaltlos bekennen. Nun spricht Daniel also dieses bewegende Bußgebet vor Gott. Es ist ein stellvertretendes Bußgebet für sein Volk Israel, was er in priesterlicher Form vor Gott bringt. Vers 5, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört. Bemerkenswert ist hier, der Daniel, von dem keine Verfehlungen berichtet werden, der selbst Gott vollkommen treu geblieben ist, der nicht an dem ganzen Abfall und Götzendienst Israels beteiligt war, der sagt, wir. Er schließt sich mit in das untreue Volk Israel ein. Er stellt sich selbst ganz unter die Sünde Israels, obwohl er selbst eigentlich unschuldig ist. Es ist ein priesterlicher Dienst der Fürbitte für sein Volk. Er spricht stellvertretend für Israel diese Buße Israels aus vor Gott. Und so sehen wir, echte Buße nennt die Sünde beim Namen ganz konkret. Wir haben dein Gesetz gebrochen, wir haben gegen dich rebelliert. Wir haben nicht auf die warnenden Stimmen der Propheten gehört. Da gibt es keine Beschönigung, keine Entschuldigung. Ach, wir hatten so eine schwere Vergangenheit mit so viel Krieg. Da waren unsere bösen Könige, die schlechten Regierungen. Unsere Väter waren schuld. Nein. Solche Anklagen kann man sich sparen. Keine Selbstrechtfertigung. Die anderen sind alle schuld. Ja, ich habe ja nicht mitgemacht. Nein, kann man sich sparen. Sondern ich habe das getan und dann die Taten beim Namen nennen, was es auch war. Lieblosigkeit, Habgier, Neid, Unreinheit, Groll, Unversöhnlichkeit, Stolz. Könnte mal weitermachen. Jeder ist vor Gott für seine Schuld selbst verantwortlich. Was ist Sünde? Weiß man heute nicht mehr. Ja, und sagt zu viel, ja, ich habe zu viel gegessen, jetzt habe ich gesündigt, oder ich bin zu schnell gefahren, jetzt kriege ich ein Bußgeld. Nein, Sünde ist alles, was Gottes Geboten und Ordnungen widerspricht. Sünde kostet dich alles, sie kostet dir das Leben. Israel hatte Gottes Ordnung und Gottes Bund am Sinai gebrochen. Und Daniel bekennt, wir haben deinen Bund gebrochen, du warst deinem Bund mit uns immer treu. Das war die Sünde. Das Dritte, Buße heißt Gott Recht geben. Das Bekennen der bösen und falschen Taten vor Gott schafft klare Verhältnisse. Vers 7, du Herr bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Das erwartet Gott in einem aufrichtigen Bußgebet. Dass wir Gott in der Sache absolut und ohne Ausnahme Recht geben. Gott, du hast Recht mit deinem Urteil über uns. Du hast Recht mit deinem Gericht über uns. Wir haben das verdient, was über uns gekommen ist. Sicher ist jetzt nicht jede Krankheit und jedes Leid eine Strafe Gottes für unsere Sünden. Aber wir wissen aus der Bibel, dass auch Gott Leiden gebrauchen kann, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Du liegst hier verkehrt, wach auf, kehr um. Das ist keine Strafe. Das ist eine liebevolle Zurechtweisung Gottes. Ja, die manchmal auch wehtut. Gefällt uns nicht. Aber Gott erzieht uns, weil er uns liebt. Geben wir Gott Recht darin, wie er mit uns verfährt, auch wenn es uns Schmerzen bereitet. Oder klagen wir ihn an, Herr, wie kannst du nur so mit mir umgehen? Sollten wir nicht zuerst fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Und was geht damit einher, wenn wir Gott Recht geben? Vers 9, Vers 8. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Die Selbsterkenntnis unserer ganzen Bosheit bewirkt Scham und Reue über die Sünde. Ja, ich muss sagen, Gott musste auch mir meine Sünde zeigen, die Verdorbenheit meines Innern. Ich war ein stolzer Christ gewesen. Ich habe viel zu gut über mich gedacht. Und diese Erkenntnis meiner eigenen Abgründe, ich kann euch sagen, das war sehr heilsam für mich. Hast du das auch erlebt? Eine tiefe Reue und Scham über dich selber? Unsere Umkehr muss ernst sein. Von Herzen, nicht nur irgendein Ritual. Und bitte, betrachte das Bußgebet, das wir beim Abendmahl sprechen, nicht als so ein liturgisches Ritual, das muss man halt nachvollziehen, damit Gott uns vergibt. Nein, Gott vergibt uns niemals aufgrund eines Rituals. Er vergibt auch niemals aufgrund unserer Reue. Er vergibt nur und einzig allein aufgrund des Opfers Jesu am Kreuz. Er hat am Kreuz als Lamm Gottes unsere Sünden für uns getragen. Nur deshalb kann Gott uns vergeben. Der einzige Grund. Das vierte. Buße heißt, die Folgen der Sünde begreifen. Vers 11. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wollte, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen ist und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Daniel wiederholt nochmal das Sündenbekenntnis, diesmal sogar für ganz Israel. Also hören wir immer genau zu, ganz Israel, nicht nur für Juda, das Südreich, sondern auch noch für das Nordreich gleich mit. Die 10 Stämme. Die hatten es ja noch schlimmer getrieben. Und Daniel tut sogar Buße über die Unbußfertigkeit Israels. Er gibt Gott recht. Gott, du hast recht gehandelt. Du hast deine Flüche im Gesetz an uns erfüllt. Und es ist wirklich so geschehen. Gott hat es im Grunde genommen schon genau vorhergesagt, schon durch Mose. Ja, wir haben es gehört in der Schriftlesung, 3. Mose 26, später dann nochmal 5. Mose 28, die Kapitel über Segen und Fluch. Gottes Voraussagen über Segen und Fluch haben sich wiederum wörtlich erfüllt. Also Gott hat nicht nur seine Segensverheißungen erfüllt, sondern auch seine Flüche. Und auf Sünde und Ungehorsam liegt kein Segen, sondern Fluch. Ist auch heute noch so. Ja, das gilt auch für uns, das gilt für unser Land, für alle. Und eine Buße, die echt ist, erkennt das ganze Ausmaß der Sünde. Sünde ist nicht harmlos, niemals. Sie hat immer zerstörerische Folgen. Sie belastet und zerstört unser Verhältnis zu Gott. Sie schneidet uns ab von Gottes Liebe und seinem Segen. Ja, es gibt auch Unheil in unserem Leben, das auf Folgen von Sünde zurückgeht. Vor allem, wenn Sünde dauerhaft festgehalten wird und gewohnheitsmäßig praktiziert. Ich spreche jetzt nicht von einzelnen Fehltritten, die uns allen leider passieren. Es geht um dauerhaftes Sündigen, um Festhalten an der Sünde. Und das hat in der Tat schlimme Folgen. Die können verheerend sein. Führt zu Zerstörung von Beziehungen. Führt zu Feindschaft. Es führt zu seelischem Leid, wie Einsamkeit, Depression. Ja, sogar zu körperlichen Krankheiten. Kann ich leider auch aus meinem Leben bestätigen. Vers 14, darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Buße erkennt, dass das gegenwärtige Unheil Folge der Sünde ist. Das Unheil kam nicht einfach so daher, wie man Schnupfen kriegt, ohne dass man eine konkrete Ursache dafür ausmachen kann. Es gibt da einen kausalen Zusammenhang. Das Unheil kommt von Gott. Und die Buße bekennt, ja Gott, du hast recht, auch mit dem Unheil, was du über mich gebracht hast. Ich habe es verdient, ich bin alleine schuld. Auf dieses Sündenbekenntnis wartet Gott. Das fünfte, Buße heißt um Gnade und Vergebung bitten. Jetzt kommt der letzte, ein entscheidender Punkt, Vers 16. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allein allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. Jetzt ist das die Bitte um Gnade und Vergebung Gottes. Ist das Einzige, was dem Sünder bleibt? Auf Gottes Gnade und sein Erbarmen zu hoffen. Verdient haben wir es nicht. Es überrascht mich hier ein wenig, dass Daniel hier um Gottes Gerechtigkeit willen um Vergebung bittet. Ist das denn jetzt gerecht, dass Gott ihn vergeben soll? Das Gericht war gerecht, ja? Das kann man nachvollziehen. Warum bittet er jetzt nicht um Gnade? Hören wir nochmal, was Gott damals durch Mose geredet hatte. 3. Mose 26, 44. Jedoch, auch wenn sie im Land der Feinde sein werden, so will ich sie nicht so verwerfen und sie nicht so verabscheuen, dass ich ein Ende mit ihnen mache oder meinen Bund mit ihnen breche. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott. Gott hatte in diesem Kapitel über Segen und Fluch Israel alles schon im Detail vorausgesagt, was geschehen würde. Das ist tatsächlich so geschehen. Ja, der ganze Abfall von Gott, die Bestrafungen, die Vertreibungen aus ihrem Land. Aber Gott hat auch etwas verheißen. Dass sie Israel selbst dann, wenn sie aus ihrem Land vertrieben seien und im Land ihrer Feinde leben würden, sie trotzdem nicht verworfen sind. Israel ist und bleibt auch unter Fluch niemals verworfen. Und das gilt immer noch. Gott hat bedingungslose Gnade verheißen, schon durch Mose damals. Egal, was sie anstellen, ich werde meinen Bund mit ihnen niemals brechen. Niemals ungültig machen. Und sie als mein Volk verwerfen und auslöschen. Wie wunderbar. Das ist eine bedingungslose Gnadenzusage. Bedingungslose Gnade und Treue Gottes. Und ich glaube, dass Daniel Gott daran erinnert. Herr, du hast uns doch verheißen, dass du uns nie verwerfen würdest, egal was geschieht. Das ist Glaube. Er stellt sich ganz kindlich auf sein Wort. Und darum beruft er sich auf Gottes Gerechtigkeit. Nämlich seine bedingungslose Gnadenzusage. Die Gnade Gottes ist also Gottes Gerechtigkeit. Warum? Schwierig. Denken Gnade und Gerechtigkeit schließt sich doch aus? Nein, beides kommt zusammen. Es kommt zusammen am Kreuz, weil Jesus am Kreuz die Strafe der Sünde der Welt getragen hat. Nur darum kann uns Gott vergeben. Nur ein Auge zudrücken, das wäre nicht gerecht. Weil Jesus, der Gerechte, für unsere Sünden starb, Sühne geleistet hat für die ganze Sünde der Welt, darum vergibt uns Gott aufgrund seiner Gerechtigkeit. Gott erkennt dieses Opfer seines Sohnes vollständig an. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Das sehen wir schon das Kreuz. Und so bittet Daniel nicht nur aufgrund von Gerechtigkeit, sondern auch aufgrund der Gnade Gottes. Israel hatte keine Gerechtigkeit vor Gott mehr. Es hat den Bund gebrochen. Nur durch seine Gnade konnte Gott sich wieder erbarmen. Und die Gnade ist bedingungslos und sie ist unverdient. Über Gottes Gnade verfügen wir niemals. Buße stellt sich immer auf das Wort und die Gnade Gottes. Wir neigen oft zur Selbstrechtfertigung und die steht der Gnade im Weg. Selbstgerechtigkeit ist absolut gnadenverhindernd. Sind wir uns unserer totalen Bedürftigkeit und Unwürdigkeit vor Gott bewusst, dann sind wir bereit, die Gnade zu empfangen. Daher wollen wir immer auf Grundlage der Gnade beten. Die Gnade Gottes ist uns in Gottes Wort verheißen. Sie ist uns in Jesus geworden. Jesus ist die Gnade Gottes in Person. Jesus ist die einzige Hoffnung für uns bedürftige Sünder. Vers 17, so höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Daniel fleht zum Schluss, dass Gott das verwüstete Heiligtum in Jerusalem wieder aufrichtet, den Tempel. Der Vergebung der Schuld folgt die Heilung und die Wiederherstellung. Ja, Gott will nichts lieber als das. Er will segnen, er will sie erfreuen, er will uns Gutes tun. Er sehnt sich nach Wiederherstellung der Beziehung zu seinem Volk. Und so macht sich Daniel mit Gott eins. Herr, ich will dein Angesicht wieder leuchten sehen über uns. Wir sind ein Gespött der Völker geworden. Stelle deine Ehre wieder her. Und warum soll Gott das tun? Nicht wegen uns oder unseres Ansehens oder dass es uns wieder besser geht. Nein, sondern allein um seinetwillen, um seiner Ehre willen. Es geht um seine Ehre. Und so dürfen wir wie Daniel auf Grundlage der Gnade bitten, um Vergebung und Wiederherstellung im Namen Jesu. Beten wir immer auf Grundlage der Gnade. Vers 19, Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Und Daniels Gebet gipfelt jetzt in dem Schrei, höre, vergib und handle. Er sagt, Herr, jetzt zögere nicht, beeil dich, die 70 Jahre sind um. Ist das nicht vermessen, so zu beten? Nein. Daniel betet auf Grundlage der Verheißung Gottes. Er betet nach seinem Willen. Herr, hilf um deiner selbst willen, um deiner Ehre, deines Wortes willen. Nicht wegen mir, ich hab's nicht verdient. Wir neigen dazu, dass wir uns ständig selbst in den Mittelpunkt stellen. Aber es geht nicht darum, es geht nicht um uns. Es geht immer um Gott und seine Ehre. Darum bitte Daniel den Herrn, lass uns wieder ein Volk sein, das deinem Namen Ehre bereitet. So ein Gebet ist ein Gebet, das Gott gefällt. Und es wird zu 100% erhört. Wahre Buße ist daher eine reine Freude, auch wenn sie uns schwerfällt. Es ist Freude im Himmel über den Sünder, der Buße tut, sagt Jesus. Der ganze Himmel feiert, wenn der Sünder nach Hause kommt. Ist das nicht wunderbar? Und das führt beim Sünder wieder zur Freude darüber, dass Jesus den bußfertigen Sünder mit offenen Armen annimmt. Die ganze Gnade Gottes neigt sich dem reuigen Sünder zu. Und darum können wir nur sagen, komm mit deinen Sünden zu Jesus. Er will dir vergeben. Er will dir zurecht helfen. Er will dein Leben heilen und wiederherstellen. Er liebt dich. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was die Buße kennzeichnet, die Gott gefällt. Buße ist der erste Schritt zur Heilung und Wiederherstellung. Buße heißt, Sünde vorbehaltlos zu bekennen. Buße heißt, Gott Recht zu geben. Buße heißt, die Folgen der Sünde zu begreifen. Und Buße heißt, um Gnade und Vergebung zu bitten. Buße bringt unbeschreibliche Freude und göttlichen Frieden in Jesus in unser Leben. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Gebet Daniels. Wir danken dir, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast, dass wir umkehren dürfen von unseren verkehrten Wegen. Und dass du alles vergeben willst, heilen, in Ordnung bringen, Herr. Das ist doch die beste Botschaft der Welt. Und oft wollen wir es nicht und die Welt will es nicht, Herr. Und darum bitten wir dich, schenk uns Gnade, dass wir unsere Sünde erkennen, dass wir Gnade finden, umzukehren. Und dass auch die Welt draußen, wenigstens noch Einzelne, die Gnade finden, zu dir umzukehren und Errettung und Heilung zu finden. Wir preisen deinen Namen. Amen.